Willkommen zu unserem Podcast My Body is a Temple, der Podcast, der so gut reift wie ein guter Tempel. Hier reden Lenny und Marcel über kulturelle Perspektiven auf den Veganismus und intersektionale Gerechtigkeit. Dann herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Das macht dann die erste Folge, in der ich was vorstelle thematisch und Lenny uns begleitet dadurch und erforscht, was dahinter steckt. Es geht ganz konkret mal um eine andere Bewegung, die das Ziel hat, gesellschaftlichen Wandel hervorzubringen. Das heißt mal kein rein veganes Thema, sondern eine weitere Bewegung, die für mich sehr viel Ähnlichkeiten hat mit dem Veganismus, ähnliche Probleme hat. Genau, und damit ihr nicht so lange überlegen müsst, was das irgendwie sein könnte, starten wir einfach mal direkt. Und zwar, was weißt du denn über gewaltfreie Kommunikation?
Spannendes Thema. Also ich hatte in meiner Ausbildung auf jeden Fall so ein paar Module in gewaltfreier Kommunikation, aber ist jetzt nicht, als wäre ich da wirklich super deep im Thema drin.
Das ist mega gut, weil mein Versuch wäre ja auch, so, man hat so ein bisschen was gehört oder man hat schon mal reingeschnuppert, man kennt so ein bisschen was. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man es beigebracht bekommt, wo dann schon die Missverständnisse anfangen. Woran kannst du dich so erinnern? Gibt es so Punkte, wo du sagst, das sind auf jeden Fall die 1, 2, 3 Punkte, die dir dann noch im Hinterkopf sind dazu?
Oh ja, also Punkt Nummer 1 ist natürlich, was mir mega im Hinterkopf geblieben ist, so wir sprechen in Ich-Botschaften, ne? Und alles hat prinzipiell erstmal den Raum, dass du von dir aus kommunizierst, was jetzt gerade bei dir los ist und keine Vorwürfe formulierst, sage ich jetzt mal. Und zum anderen, worauf meine Dozentin auch absolut rumgeritten ist, nicht jedes Thema hat die Frage nach einem Schuldigen. Also Konflikte haben halt nicht immer einen Schuldigen, Konflikte haben nur einfach mehrere Parteien, die beteiligt sind. So. Ja, das ist aber auch schon alles, was wirklich krass hängen geblieben ist.
Und dann so die Schritte, kennst du die noch?
Nee.
Okay, diese klassischen Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten stellen. Wird öfter als 4 Schritte in der GfK bezeichnet?
Ja, da klingelt es dann wieder tatsächlich.
Genau, okay, das sind die zwei Sachen, die noch ins Hinterkopf sind. Für vielleicht die Leute, die das noch nicht kennen. Ich glaube, ich mache es anders. Ich würde an dem Punkt dir nämlich die Audiodatei schicken. Und dir mal dann von Marshall Rosenberg, das ist der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, mal ein kleines Intro aus dem Kurs anhören. Das geht ein paar Minuten. Wir können uns dann muten, während du das hörst. Und nachdem du das angehört hast, ich schicke dir auch das Transkript, würde ich dich bitten, vielleicht einfach mal zu erzählen, was du da gehört hast, was er dazu gesagt hat, was GfK ist. Und dann lassen wir uns erklären vom Erfinder von GfK eigentlich, was GfK ist. Hast du da Interesse dran?
Ja, alles klar, auf jeden Fall.
Okay, ich schicke dir die Datei. Am Ende wird alles wunderbar geschnitten, dass man es gar nicht mitbekommt, dass da Zeitverzug drin ist.
Supidupi, also mute ich dann jetzt mal eben, während ich mir das anhöre.
The process I call nonviolent communication. I don't like that title. But why do I use it? Well, I use it because over the years it connects me with the people around the world that find our training very valuable in their lives and in their political activities. And so I have used it because it connects me with those people. But why I don't like the title, one of the reasons is the same reason that Gandhi didn't like the word nonviolent. It says what something isn't, but nonviolent communication is all focused on what we do want, not just what we don't want. Also, communication is only a small part of what I'll be sharing with you. Nonviolent communication consists of a value system that we are trying to live by, and then it outlines a language, thinking, communication skills, and means of influence that support that way of living.
Ja, also ich habe mir das jetzt mal angehört.
Was hast du gerade gehört und was waren so die Key-Punkte? Also ging wirklich, das war ein Kurs, der aufgenommen wurde von Marshall Rosenberg noch, als er gelebt hat. Und das ist die Einleitung dazu, wo es schon so ein bisschen darum geht, ja, was ist eigentlich so der Kern von gewaltfreier Kommunikation? Und vielleicht auch der Punkt, was gefällt ihm eigentlich überhaupt gar nicht an den Begriff gewaltfreie Kommunikation?
Ja, also was mir jetzt als erstes nochmal direkt hängen geblieben und ins Auge gesprungen ist, ist die Tatsache, dass er gewaltfreie Kommunikation gar nicht als Kommunikationsstil an sich sieht, sondern tatsächlich als Lebensweise und als Weltanschauung auch so ein bisschen tatsächlich. Also es ist so ein Wertesystem, hat er es ja selber auch genannt, ne, nach dem er gerne leben möchte. Und er findet den Namen halt einfach gar nicht cool, weil es ja nur einen Fokus darauf setzt, was ist es nicht, nämlich gewaltvoll.
Und da kommen wir auch so ein bisschen in den Punkt rein, dieses defizitäre stört ihn. Und das ist auch immer in der gewaltfreien Kommunikation auch ein Punkt, wenn es um Kommunikation beispielsweise geht, was ist mir denn wichtig, was möchte ich, statt zu sagen, das und das gefällt mir nicht. So, und deswegen mag er den eigenen Titel nicht von diesem Modell, weil es ja defizitär ist, gewaltfrei. Ja? Möchten etwas nicht. Aber gewaltfreie Kommunikation richtet sich immer darauf, was ist unsere Absicht, was ist das Ziel, was möchten wir? Und es geht um ja, Bereicherung des Lebens eigentlich. Also das Leben lebenswerter zu machen für alle. Und das ist nämlich der spannende Punkt. Wir sind auch schon mittendrin, das ist die Absicht dahinter. So, und dann haben wir diesen Namen, gewaltfreie Kommunikation, und dann haben wir die Interpretation der Menschen. Und da kommen wir nämlich in Missverständnisse oder Fehlannahmen. Und das spannte den Bogen zum Thema Veganismus. Wie oft müssen wir erklären, was Veganismus ist?
Ja, täglich.
Täglich, mindestens, genau. Und dann kommen die Leute in unser Live, ihr wollt mir verbieten, das und das zu essen. Veganismus heißt kein Fleisch essen. Es ist wieder defizitär.
Ja, total, ne? Und also jetzt mal abseits davon, dass wir halt wieder so ein defizitäres, so eine defizitäre Sicht darauf haben, von wegen, ja, aber es ist Verzicht, ist es ja eigentlich vielmehr so ein Nee. Nee, es ist ja kein Verzicht, es ist ja etwas, was wir gerne tun, um halt gewaltfrei tatsächlich da wieder defizitär zu leben. Also wir schätzen andere Lebewesen.
In dem Sinne GfK wäre es ja dann, wir möchten Leben beschützen.
Ja, genau, total. Wir möchten Leben beschützen. Wir möchten die Unversehrtheit anderer beschützen, tatsächlich. Und mit anderer meine ich jetzt sowohl menschliche als auch nichtmenschliche Tiere. Und keine Ahnung, zu gewaltfreier Kommunikation würde mir da dann auch einfallen, es würde viel eher passen, das Ganze bedürfnisorientierte oder wertschätzende Kommunikation zu nennen.
Bedürfnisorientiertes Sport, das ist nämlich ziemlich gut, weil ein Kern der gewaltfreien Kommunikation sind ja auch die Bedürfnisse.
Ja, total. Ne? Also im Endeffekt geht es ja darum, also das, was ich aus der Ausbildung mitgenommen habe, ist, dass du deinem Gegenüber eventuell auch Kritik nahebringen kannst, ohne sein Bedürfnis nach emotionaler Unversehrtheit damit irgendwie zu umgehen.
Also was ich immer so sehe ist, so jetzt steht mein Bedürfnis im Vordergrund. Ich möchte mich mitteilen, mein Bedürfnis nach X ist nicht erfüllt, ändere was. Du bist jetzt verantwortlich dafür, dass mein Bedürfnis erfüllt wird. Und was in der GfK eigentlich der Fall ist, ist, dass wir schauen, hey, okay, bei mir stimmt gerade was nicht. Ich merke, hier ist was unbequem. Oh, was ist das? Oh, ich brauche gerade irgendwie Ruhe oder Autonomie. Und ich merke gerade so, wenn die andere Person das und das macht, ist die nicht so gut erfüllt. Und dann zu gucken, hey, was braucht die andere Person überhaupt gerade? Entweder errate ich das und denke so, hey, ist das das? Oder ich gehe in Kommunikation, wo dann tatsächlich denn das erste Mal Kommunikation stattfindet. Das erste Mal in mir zur Richtung, hey, was ist da eigentlich gerade? Aber dann die Kommunikation nach außen in Richtung, hey, ich sehe gerade, du läufst hier rum, machst Musik, brauchst du gerade Austausch, Selbstverwirklichung, was auch immer das sein mag. Ja, bin gestresst, ich brauche gerade das. Oh, ich brauche gerade Ruhe. Und jetzt kommt nämlich der spannende Punkt, die Synthese von dem Ganzen. Wie kannst du dein Bedürfnis erfüllen und ich mein Bedürfnis nach Ruhe? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie wir das hinbekommen? Und das ist der spannende Punkt. Es geht nicht um mich, sondern es geht immer um die andere Person oder die Personen in dem Fall mit. Und wenn wir es jetzt nochmal auf den Veganismus bringen, so eine Sache, die ich öfter in den Lives auch höre, ist genau dieses Thema, die Bedürfnisse. Es geht um Bedürfnisse. Und zwar, die haben wir im Blick auch von anderen Lebewesen. Und das stößt öfter mal auf Irritation, weil die Leute keine Bedürfnissprache, die wissen nicht so richtig, was heißt das denn eigentlich? Ja, willst du, dass die jetzt auch die Tiere wählen gehen? Oder willst du, dass die auch eine PlayStation 5 bekommen? Was kein Bedürfnis ist. Sondern wenn wir darüber geredet haben, ist ja dieses körperliche Unversehrtheit. Es geht ja um Sicherheit oder sexuelle Selbstbestimmung. Das sind ja immer die Sachen, die dann irgendwie da sind. Und die Leute sind irritiert. Und dann, wir versuchen unser Bedürfnis, und jetzt kommt der Punkt, wir möchten gerne Nahrung haben. Wir möchten gerne am Leben bleiben. Wir möchten gerne gesund sein. Aber wir möchten auch die Bedürfnisse der anderen Lebewesen im Blick haben. Und deswegen wählen wir andere Art und Weisen, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen können, weil wir nicht möchten, dass andere ihre Bedürfnisse einschränken müssen. Das ist so ein bisschen die Verbindung von Veganismus und GfK. Und das fand ich immer so spannend, wenn Leute über Bedürfnisse geredet haben.
Ja, total. Vor allem das einzige Bedürfnis, über den jetzt viele nicht vegan lebende Menschen halt häufig reden, ist ja das Bedürfnis nach dem Geschmack von Fleisch, ne? Was ja gar nicht konträr stehen muss zu den Bedürfnissen, die jetzt halt nichtmenschliche Tiere haben. Ne? Also okay, die haben das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, sexueller Selbstbestimmung, familiärem Umfeld zum Beispiel. Ne? Hier Stichpunkt Milchindustrie und so. Und all das können die ja haben, während wir trotzdem unser Bedürfnis erfüllen. Ne? Also wir können dann hingehen und sagen, alles klar, dann esse ich zum Beispiel ein Ersatzprodukt, was genauso schmeckt. Oder ich koche mir selber was mein Bedürfnis nach einem guten Geschmack halt erfüllt. Oder wenn wir jetzt weggehen davon zum Beispiel zu Kosmetik oder so, ja, dann so dein Bedürfnis nach Sauberkeit braucht keine Schlachtabfälle in Seife etc. pp. Aber das verstehen viele Leute nicht, habe ich das Gefühl.
Ja, ist auch vermutlich schwierig. Da kommt auch Gewohnheit mit zu, ne? Geschmack hast du gesagt, solche Sachen. Dann kommen wir auch schon zu einem weiteren Punkt in der GfK. Und zwar, Bedürfnisse werden als universell angesehen. Das heißt, alle, es wird meistens von Menschen geredet, das ist auch sehr der Punkt, wo sich das wieder zurückschließt, wo ich ganz gerne mehr Offenheit in der GfK-Community haben wollte. Bedürfnisse sind universell. Das heißt, wir alle Menschen in dem Fall, weil es sich meistens auf Menschen bezieht, haben die gleichen Bedürfnisse. Nur die Ausprägung, wie wichtig die sind, sind unterschiedlich.
Wir haben mit Sicherheit alle dieselben Grundbedürfnisse, ne? Hier sprich ein Grundbedürfnis nach Ernährung, ein Grundbedürfnis nach sozialem Umfeld etc. pp., weil ohne können wir nicht. Ne? Aber darüber hinaus, unsere Bedürfnisse sind auch alle super individuell.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, guck mal, ich habe zum Beispiel, ich habe ganz oft das Bedürfnis nach Krach. Ja, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe ein Bedürfnis nach Krach. Ich mag laute Töne, ich mag Töne, die andere Leute als störend empfinden gelegentlich. Und das Bedürfnis nach Krach haben kaum Menschen, die ich jetzt kenne zum Beispiel. Das ist ein individuelles Bedürfnis, würde ich jetzt mal sagen.
Fantastisch. Sind wir mittendrin in den Deep Dive der GfK. In der GfK unterscheiden wir Bedürfnisse und Strategien. Und zwar sind Bedürfnisse tatsächlich die Sachen wie, hey, wir brauchen irgendeine Nahrungsquelle, um die Nährstoffe zu bekommen. Das heißt, dieses körperliche Wasser und irgendwelche Nährstoffe, super wichtig. Die sind undiskutabel. Das Thema ein Dach über dem Kopf, irgendwie Sicherheit und so weiter, Shelter oder soziale Kontakte. Das sind Bedürfnisse. Aber Strategien sind die Dinge, die wir tun, um das Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, wenn ich durch die Straße laufe und schreie, dann ist das eine Strategie, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen. Und das kann Leute richtig anpissen. Die werden nicht sagen, dein Bedürfnis ist falsch. Und deswegen ist die Universalität der Bedürfnisse in der GfK super wichtig. Wir diskutieren nicht über die Bedürfnisse, wir diskutieren oder verhandeln über die Art und Weise, wie wir das Bedürfnis erfüllen.
Verstehe. Also wenn ich hingehe und sage, hier mein Bedürfnis nach Krach, das stille ich zum Beispiel, indem ich mir meine Kopfhörer aufsetze und sehr laut Musik höre zum Beispiel. Dann ist das meine Strategie dafür.
Exakt. Das heißt, die Musik hören, in welcher Form auch immer, das wäre auch ein schöner, also ist ein Konfliktpotenzial, ne? In so einer Beziehung.
Voll.
Laute Musik in der Wohnung. Und in der GfK wird man dann quasi hingehen und sagen, hey Lenny, hörst gerade Musik. Ich denke mal, du brauchst das gerade, weil es dir wichtig ist und es gibt dir was und ich kenne dich ja auch und so. Ich habe gerade das Bedürfnis nach Ruhe. Gibt es eine Möglichkeit, wie du dein Bedürfnis erfüllen kannst und ich mein Bedürfnis nach Ruhe? Dann könnte ich ein Angebot machen. Wäre es okay, wenn du es über Kopfhörer hörst? Das wäre dann für mich nicht so laut. Das heißt, wir verhandeln gar nicht darüber. Dein Bedürfnis ist falsch. Warum machst du so einen Krach, diese ganzen Vorwürfe, die man dann machen kann? Ich komme von der Arbeit, bla bla, dieses ganze Thema, was wir alle kennen, was wir uns an den Kopf knallen würden, zu sagen, gibt es eine Möglichkeit, dein Bedürfnis zu erfüllen und gleichzeitig mein Bedürfnis zu erfüllen? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Und dann verhandeln wir über Strategien und nicht mehr darüber, ja, warum bist du jetzt müde, bla bla bla, oder warum willst du jetzt so laut Musik hören, wo es dann um die Kerndinge von uns Menschen geht, sondern eher so, wie wollen wir das gestalten, dass es beides geht?
Ja, in meinen Augen ja das einzig Logische und Sinnvolle da tatsächlich.
Ne? Wir sind so nicht erzogen. Ne? Wir machen Vorwürfe, wir gehen auf Persönlichkeiten in Richtung, du bist immer so, immer hörst du laute Musik, ich komme von der Arbeit, habe lange gearbeitet, du warst heute den ganzen Tag zu Hause. Ja, solche Sachen, komplette Ablenkungsthemen. Aber es geht um die eigentlich darum, hey, ich habe hier ein Bedürfnis und du auch. Cool, lass uns freuen, das ist super. Wie kriegen wir die erfüllt? Ohne dass irgendjemand Kompromisse eingehen muss. Kompromisse sind schlecht in der GfK. Wir suchen immer Win-Win-Situationen. Wie kriegst du dein Bedürfnis erfüllt und ich meins gleichzeitig?
Aber ist ein, ich verstehe den Unterschied plötzlich so, ne? Weil ich dachte mir so, okay, aber im besten Fall ist ein Kompromiss ja etwas, womit beide Parteien, also beide Konfliktparteien gut leben können. Also eigentlich in meinen Augen sollte ein Kompromiss immer eine Win-Win-Situation sein. Aber stimmt, wenn wir uns jetzt wirklich mal angucken, wie ein Kompromiss eigentlich gedacht ist, dann ist es ja nur, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, ne?
Verlust auf beiden Seiten, also in der GfK wird das meistens zu einer. Und dann kommen wir auch schon auf den Punkt im Veganismus. Wenn Nahrung, Nährstoffe so wichtig sind, dass es quasi ein elementares körperliches Bedürfnis ist, was wir nicht einfach so abstreifen können, das ist universell. Wenn wir über Strategien reden, wie kriegen wir diese Strategie erfüllt? Welche Strategie erfüllt unser Bedürfnis?
Ja, ganz einfach, wir essen Pflanzen.
Ohne, dass die Bedürfnisse anderer Lebensformen einschränken. Wo wäre der Win-Win in dieser Situation?
Ja, der Win wäre, dass wir unsere Nährstoffe zu uns nehmen können, indem wir halt Pflanzen essen. Und der Win auf der anderen Seite ist, dass Tiere, also nichtmenschliche Tiere, ihre Grundbedürfnisse nach körperlicher Unversehrtheit, sexueller Selbstbestimmung, familiären Banden und so weiter und so fort, da sind ja noch viel, viel mehr, dass die halt einfach erfüllt sind.
Genau, also eine auf nicht auf Defizit oder auf Bestrafung, auf Verbot ausgerichtete, relativ leicht verständliche Art und Weise zu sagen, hey, wir wollen einfach nicht, und da kommen wir zu dem Thema, dass die Tiere ausgebeutet werden dafür, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Und wir schränken uns nicht ein, sondern wir passen unsere Strategien an dafür, dass unser Bedürfnis und das Bedürfnis der Tiere erfüllt ist.
Ja, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, dann ist ja so ein abolitionistischer Ansatz, wie ich den jetzt zum Beispiel habe, du ja auch, ne? Tatsächlich dann der nach GfK gehende, die Genstrategie, ne, weil beide Bedürfnisse werden erfüllt. Also wir haben eine Win-Win-Situation. Während dann ja so eine reformistische Sichtweise darauf, von wegen besserer Haltungsbedingungen, Reduktion etc., dann ja wieder so eine typische Kompromisssituation sind. Ne? Okay, ja, es leiden dann vielleicht weniger Tiere, es werden weniger ausgebeutet, aber es passiert ja immer noch dafür, in Anführungszeichen verzichten wir dann halt auf die Quantität.
Genau, die Strategie dient nicht den Bedürfnissen der Tiere. Es ist irgendwas anderes, ne? Und es dient halt unserem Bedürfnis nach Transparenz oder irgendwas anderes, aber es ist weg von diesem Leben, ne? Also in der GfK geht es ja darum, das Leben zu schützen, es ist eine soziale Gerechtigkeitsbewegung und all sowas. Und weiß ich nicht, so ein Tierleids-Label passt halt nicht so richtig gut da rein, ne, zum Beispiel.
Ja, verstehe.
Ich glaube, dann würde ich dir nochmal eine zweite Audioaufnahme schicken.
Oh, sehr gerne. Alrighty, dann mache ich mich mal hier wieder stumm.
Nonviolent communication is an integration of several things of which communication is just a little part. And nonviolent communication is certainly not the four steps. The more we think of it as mechanically observation, feelings, needs, requests, the harder it's going to be to live nonviolent communication. So what is it? That's the hardest question for me to answer about the process, what it is. Because it's much easier to say what it isn't. It isn't communication, just communication. Communication is a part. For me, the most important part of it is the consciousness of what it's trying to serve, its purpose, what it is designed to do, whatever it is. So for me, the most important part of it is an intention. Some people in English, instead of intention, would probably use the word the spirituality that it's designed to serve. I'm reluctant to use the word spirituality since some people have that associated with some pretty violent concepts. So whether we want to call it intention, purpose, spirituality. That for me is the most important component of what I mean by nonviolent communication. And unless that consciousness is really what is guiding us, whatever comes out would not be what I would probably call nonviolent communication. So what is that purpose or intention? To create a certain quality of connection with ourself and with other people. Create a connection that allows compassionate giving and receiving to take place naturally.
So, da bin ich wieder und ich glaube, ich weiß tatsächlich, worauf du hinaus möchtest. Ja, es ging ja jetzt quasi darum, dass von GfK der kleinste Teil eigentlich wirklich die Kommunikation ist, ne? Also das Augenmerk, also ja klar, das ist das, wo es endet, ne? Aber das Augenmerk liegt woanders und zwar auf der Intention. Das beschreibt er ja als das Wichtigste daran. Und das ist ja genau wie im Veganismus, ne? Das Wichtigste daran ist die ethische Haltung und die Intention und das Erkennen, dass nichtmenschliche Tiere keine Produkte sind.
Das ist die Sache, glaube ich, auch die beiden wieder gemeinsam haben, die vermutlich auch das Schwierigste für die Menschen sind, die beiden Konzepte irgendwie gut anzunehmen, weil es für viele so unkonkret ist. Sag mir, was zu tun ist. Nenn mir, deswegen klammern sich in der GfK auch viele an diesen vier Schritten und kommunizieren dann mechanisch. Ich habe gesehen, Beobachtung, du hast das und das gemacht. Das macht mich traurig. Mein Bedürfnis ist nicht erfüllt. Mach das nicht mehr. Und dann denken die Leute auf der anderen Seite, Alter, was wird denn hier gespielt? Was ist denn hier los? Kannst du dich mal vernünftig ausdrücken? Was ist denn hier? Und so weiter, weil die klammern sich dann an diese, da ist irgendwas, ich kann mich dran klammern und dann kann ich das irgendwie richtig machen, hoffentlich. Und dieses ganze ja, es ist die Intention, aus uns heraus in Verbindung mit allen Menschen und mit mir selber was Gutes zu tun und im Veganismus Tierausbeutung zu stoppen, uns daran anzupassen, also Strategien zu wählen, die dafür sorgen, dass keine Tierausbeutung mehr passiert und Vermeidbares, da wo es geht, vermeidbar Tierleid reduzieren. Für die Leute ist es aber so, vermutlich plant-based essen. Das ist irgendwie noch, da kann man sich dran klammern. Da ist irgendwas, das ist was Konkretes. Das andere ist so weit weg.
Verstehe. Also meinst du, das Kernproblem, sage ich erstmal bei der Umsetzung, für viele Leute ist, dass sie einen richtigen Handlungsguide brauchen, weil das innen stattfindet, sage ich jetzt mal, also diese Intention, erstmal die Realisation, ne, dann das Anerkennen davon, dass das einfach sehr vielen Leuten ziemlich schwer fällt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach, da kommen wir jetzt vielleicht so auch in die Systemkritik rein. Ich weiß nicht, wenn du den ganzen Tag arbeitest, Kinder versorgst, Familie versorgst, was auch immer, und dann ein bisschen Freizeit halt noch hast, weiß ich, hast du nicht mehr genug Kapazität, vielleicht auch dich mit diesen Themen so intensiv zu beschäftigen. Und es bräuchte dann nochmal etwas mehr, um zu sagen, oh wow, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Na, man hat begrenzte Zeit, man möchte auch sein Leben leben. Und dann ist sowas Kurzes, Knappes, Konkretes deutlich einfacher zu starten als so Konzepte, wo man erstmal so Inner Work machen müsste, ne? In Richtung, hey, was heißt das denn eigentlich? Na, wie fängt das bei mir an? Wie kann ich den ersten Schritt machen? Introspektiv. Das ist für bei vielen auch gar keine Zeit da. Ich kenne es ja von mir selber, wie lange das immer dauert, sich mit solchen neuen Sachen auseinanderzusetzen.
Ja, verstehe. Also das mit Schwerfeld ist ja, kann ja viele Gründe haben, aber in deinem Fall, also in dem Fall, denkst du, dass es häufig an den Ressourcen liegt? Also Ressource Zeit ist ein Stichpunkt, Ressource emotionale Verfügbarkeit oder generell Zeit und emotionale Verfügbarkeit eigentlich, weil man dann ja vom Tag auch oft emotional einfach ausgebrannt ist und dann das Bedürfnis nach Ruhe halt zum Beispiel oder in meinem Fall dann das Bedürfnis nach Krach auch einfach sehr weit oben steht und als erstes gedeckt werden müsste.
Das ist auch die Frage vielleicht für uns Aktivistis, wie kriegt man das durchbrochen? Wie kann man so ganz konkret sagen, also was weckt die Leute auf, ne? Schockbilder hat bei vielen gewirkt, Straßenaktivismus wirkt bei vielen. Und ich glaube, da müssen wir ganz viele verschiedene, und jetzt kommt auch das wieder zu uns als Aktivistis. Welche Strategien braucht es eigentlich? Wir haben das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, aber welche Bedürfnisse haben die anderen?
Ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ne? Also ich würde jetzt aber pauschal erstmal sagen, dass die allermeisten Menschen ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben. Also dass jetzt nicht wir vegan lebenden Menschen und Aktivistis da irgendwie etwas haben, was die anderen nicht haben an Bedürfnissen, also dieses Gerechtigkeitsbedürfnis, sondern ich glaube tatsächlich, dass es bei uns nur stärker nach außen tritt, weil wir Informationen haben, die halt viele Leute noch nicht haben.
Wir hatten ja gesagt, in der GfK werden ja Bedürfnisse universell angesehen und du sagst, ja, die werden vermutlich auch ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben. Nur die, wie ich auch gesagt habe, die Ausprägung ist vielleicht ein bisschen anders. Ne? Also gerade wenn wir in so linkeren Kontexten beobachte ich oft, dass es heißt, erstmal möchte ich meine Ausbeutung stoppen. Das heißt, wir haben auch systemisch sind wir an einem Punkt, dass viele Menschen gerade selber um ihre eigene Existenz kämpfen, über Wasser bleiben wollen und erstmal sehen, ich muss erstmal gucken, dass es mir gut geht. Meine Grundbedürfnisse sind gerade nicht erfüllt. Und das meine ich mit dieser Kapazität. Bevor sie bereit wären, sich zu öffnen für Gerechtigkeit für alle Lebewesen, müssten wir jetzt aber dafür sorgen, als Gesellschaft, dass wir erstmal an den Punkt kommen, dass die Leute nicht ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt bekommen. Weil das ist die Prio Nummer 1, Überleben. Und da sind wir echt gesellschaftlich an einem Punkt, wo es echt schwierig ist, über das Thema Moral zu reden oder über Veganismus zu reden, was ich extrem traurig finde.
Ja, absolut, absolut. Wenn wir dann aber nochmal zurück zu Strategien gehen, würde ich tatsächlich sagen, muss man halt auch genau das ins Auge fassen. Also die Tatsache, dass das Gerechtigkeitsbedürfnis bei vielen Menschen halt einfach gerade nicht so eine Priorität hat, weil halt andere Grundbedürfnisse, sage ich jetzt mal, viel, viel höher in der Prioritätenliste stehen, was ja auch nachvollziehbar und nachvollziehbar ist. Und dass man diesen Menschen dann einfach Ressourcen an die Hand gibt, die helfen könnten. Jetzt sowohl für die Grundbedürfnisse als auch zu sagen, guck mal, wir haben dir hier einen Guide erstellt, zum Beispiel, wie kannst du Veganismus jetzt in dem Fall leichter umsetzen? Na, dass die Leute vielleicht einfach gar nicht so krass viel, also die innere Arbeit muss selber stattfinden, das ist logisch, ne? Ich kann ja nicht in jemanden reinklettern und da irgendwas verdrahten und sagen so, bam, jetzt hast du es verstanden, so jetzt siehst du, wie schlimm das alles ist, sondern eher so Guides und Ressourcen in die Richtung, dass die Leute sagen können, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr drauf fokussieren, mir meine Infos aus 30 verschiedenen Websites zusammenzusuchen. Ich erstelle erstelle Guides zum Einkaufen, damit Leute dann nicht ewig lang überlegen müssen, oh, welche Produkte kann ich jetzt kaufen und auch da nicht so viel Recherchearbeit machen können. Verstehst du, was ich meine?
Das heißt, also es klang auch schon ein bisschen in die Richtung, also wenn wir das zum Beispiel einfacher machen wollen und die Leute so eine konkrete Umsetzungsidee haben wollen, ist dann pflanzliche Ernährung eine Strategie, die gut funktioniert bei Leuten, die ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen, aber gleichzeitig für die Sache was zu tun. Ohne dass sie selber diese tiefe Überzeugung, moralischen Aspekt von Tiergleichheit haben müssten, weil sie gerade die Kapazität zum Beispiel nicht hätten.
Also du meinst quasi, dass man Leuten hilft, es umzusetzen, bevor diese innere Arbeit selber stattgefunden hat, oder?
Kam auch jetzt in dem Podcast so ein bisschen durch, ne? Es gibt dieses, ich nenne es immer so Bottom-up oder Top-down. Ja? Ich fange bei mir an, Bottom-up. Innere Arbeit und daraus ergeben sich viele Dinge, dass ich denke, oh wow, ich stoppe das jetzt, ich möchte damit nicht mehr Teil davon sein. Ich ändere jetzt mein Verhalten, in dem Fall Konsumverhalten, was auch immer. Pflanzenbasierte Ernährung als ein Grundstein für mich, der Ernährung da beizutragen, andere Dinge auch noch. Oder ist es genauso legitim, an den Punkt zu kommen, pflanzenbasierte Ernährung zu machen, weil es für mich der nächstmögliche Schritt ist, meine Grundbedürfnisse weiter zu erfüllen. Ich werde im Kapitalismus ausgebeutet und das ist im Rahmen meiner Kapazitäten das, was ich kann und alles andere passiert oder auch nicht?
Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Da habe ich jetzt gerade noch gar nicht drüber nachgedacht. Als ich mit dieser Strategienfindung, sage ich jetzt mal, gerade so ein bisschen angefangen hatte, war das eigentlich eher für Leute, die sagen, okay, diese innere Arbeit hat bei mir stattgefunden. Ich sehe das Problem, ich sehe, das ist schlimm, aber ich sehe mich gerade so ein bisschen handlungsunfähig, weil mich der Umfang einfach von allem erschlägt.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele haben. Wenn dieser innere Schalter umgesetzt ist, dann ist es auch erschlagend. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Was mache ich denn als erstes? Das kann auch so viel überladen sein. Dann sind die Schränke noch voll mit Tierausbeutungszeug. Was mache ich damit? Solche Sachen. Auf jeden Fall, ja.
Ja, weil ich habe da jetzt nur an mich zurückgedacht. Ne? Und als bei mir halt dieser Groschen gefallen ist, war ich erstmal komplett lost. Ne? Also ich stand dann da, beziehungsweise saß dann da mit ganz viel Weltschmerz, ne? Weil ich einfach gedacht habe, um Gottes Willen, das ist furchtbar, das ist einfach so, so furchtbar, aber was kann ich denn jetzt genau tun? Ja, natürlich, ne, dann logische Konsequenz, pflanzenbasierte Ernährung, ja, alles klar, auf tierische Inhaltsstoffe bei Kosmetik, Kleidung etc. achten, ja, klar, okay, alles klar, Tiere und Tierausbeutung bei Entertainment vermeiden, aber wo genau fange ich jetzt an? Dann war der Gedanke, okay, ich muss mich einlesen, ich muss gucken, dass ich halt meine Grundbedürfnisse weiterhin erfülle bei der Ernährung zum Beispiel, dass ich alle meine Nährstoffe kriege. Okay, alles klar, ich habe aber eine empfindliche Haut. Ich muss jetzt gucken und recherchieren, wo finde ich Produkte, die ich vertrage, ohne weiterhin Tiere auszubeuten und alles. So, es ist so erschlagend.
Ich würde an dem Punkt gern noch auf generell den Begriff Gewalt eingehen. An manchen Tagen in den Lives kommen dann Leute rein und sagen so, hey, warum lebst du vegan? Und eine Antwort, die ich ab und zu mal gebe, ist, weil ich Gewalt ablehne. Das ist so ein bisschen mein Versuch auch, da so ein bisschen das Thema zu verschieben auf etwas erstmal, ja, Gewalt ablehnen. Ja, stimmt eigentlich. Also, hä? Weißt du? Ja, klar, Gewalt ist jetzt nicht so toll und habe ich auch keinen Bock drauf und will keiner erleben. Vielleicht anders als dieses, ich lehne Ausbeutung ab und dann erklärt man und hier und dann wird es moralisch und dann fühlen sich Leute eher vielleicht so ein bisschen belehrt. Das habe ich ab und zu probiert. Außerdem ist es für mich quasi auch die Verbindung von der GfK, also gewaltfreie Kommunikation und Veganismus, weil das ja für mich eins ist. Für mich ist die GfK nur konsistent, wenn die auch die nichtmenschlichen Tiere beinhaltet. Das heißt, da habe ich öfter auch mal so eine kleine Problemchen in der Community in Richtung, okay, wir gehen jetzt essen und ihr esst Tiere, okay. Ist für mich nicht vereinbar, zum Beispiel. Das ist so ein Problem. Aber zum Thema Gewalt. Die Frage ist ja jetzt auch, kommen wir oft da mal im Veganismus, ja, jetzt läufst du aber auf eine Ameise und die ist dann tot. Und am Anfang die beiden Audioclips, die ich dir gezeigt habe, das Thema Intention. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Welche Intention habe ich eigentlich darin? Lasse ich ein Tier töten, damit ich es essen kann, um mein Bedürfnis zu erfüllen, die Strategie? Oder passiert ein Unfall? Nicht vermeidbar. Und da kommt, das ist wieder so, jedes Mal, wenn ich das auch höre, das ist einfach quasi die Essenz der GfK. Meine Intention ist es, durch die Welt zu gehen und Leben zu bewahren. Ja, natürlich scheitere ich damit.
Ja, ich wollte auch gerade direkt so einen Kontext, also den Kontext wieder in humanes, also in humanen Kontext ziehen und hätte dann jetzt auch gesagt, ja, aber ein Unfall ist zwar rein physiologisch gesehen, so im medizinischen Bereich ein Trauma, ne? Aber es ist ja nicht gleich Gewalt. Also wenn ich jetzt von einem Bus überfahren werde, ist ein blöder Unfall, hat niemand mit gerechnet, war nicht absichtlich so, dann ist das ja keine Gewalt mir gegenüber. Wenn der Busfahrer jetzt absichtlich voll drauf fällt und mich absichtlich zu Brei fährt, ne, das ist dann Gewalt.
Exakt so definiert das die gewaltfreie Kommunikation auch, die GfK auch, wo es darum geht. Also ist es meine Absicht, Leben zu bewahren und ich sehe, jemand wird in der U-Bahn komisch angemacht oder es wird handgreiflich und ich gehe mit Körpereinsatz, ohne zu schlagen oder was auch immer, dazwischen und der anderen Person passiert jetzt was in Richtung stolpert oder was auch immer, dann ist das natürlich erlebte Gewalt in dem Fall. Meine Intention war aber, Gewalt abzuwehren. Die Frage ist, heißt das dann auch, ist gewaltfrei jetzt auf einmal Passivität? Das heißt, ich werde nicht dazwischen gehen, ich werde alles dulden, ihr könnt mir alles antun, was ihr wollt oder nicht. Das ist oft eine Diskussion und das heißt, gewaltfrei heißt nicht passiv. Ich lasse es nicht zu, dass ihr Leben nehmt. Ich lasse es auch nicht zu, dass ihr mein Leben nehmt. Aber glaubt nicht, dass ich jetzt sage, ihr seid schlechte Menschen, ich nehme euch das Leben, damit ihr mir nicht das Leben nehmt. Sondern ich versuche alles daran, das zu stoppen. Und vielleicht werde ich scheitern, ja, aber meine Intention war nicht, Leben zu nehmen, sondern Leben zu schützen. Und ich glaube, das ist für viele auch wieder zu abstrakt, die Differenzierung.
Ja, ich glaube auch, wenn man das halt einfach runterbricht, ist dann immer die Frage, okay, wer hat angefangen?
Aber übertragen auf den Veganismus, mein Handeln ist halt darauf ausgerichtet, so wenig wie möglich Leid zu produzieren. Und meine Absicht ist es nicht, Leiden hervorzurufen, sondern um mich zu ernähren. Und dann sind es halt Karotten und nicht Kaninchen.
Ja, irgendwie ist gerade in meinem Kopf tatsächlich, wenn ich so über das ganze Thema jetzt nachdenke und die ganzen Parallelen und Zusammenhänge sehe, super, super viel los. Irgendwie auch ein bisschen Unverständnis jetzt gerade für die ganzen Leute. Und das tut mir total leid, wenn das jetzt halt wie ein Angriff klingt tatsächlich. Aber es ist eine Ich-Botschaft. Es ist Unverständnis bei mir gewachsen. Die Leute, die das System GfK nehmen, betrachten als etwas Gutes ansehen und sagen, das möchten sie praktizieren, dann weiterhin irgendwie nicht vegan leben.
Dann kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste, den ich noch annehmen möchte. Das gilt sowohl, ich glaube, das passt nämlich auch ganz gut, dieser Übergang, sowohl zum Veganismus als auch zur GfK. Ich möchte das aber auch nicht unterstellen, so dieses, ja, ich war 5 Jahre vegan, aber jetzt gehe ich wieder zurück, weil irgendwas. In der GfK auch, ich lebe ja GfK und ich bin so erleuchtet dadurch. Und ich, dass es auch einen Aspekt von spirituellem Narzissmus hat. Dieses, ich mache das oder ich nenne mich jetzt vegan lebende Person oder ich sage, ach übrigens, ich mache gewaltfreie Kommunikation und schwebe nur noch auf dem Boden und bin eine ganz besondere Person. Dass es auch Instrumente sind, die, also gerade wenn es eine moralische Aufwertung hat in Richtung, ja natürlich handelst du besser, wenn du vegan lebst. Dass dann Leute sagen, ich möchte auch ein besserer Mensch sein. Ich nenne mich jetzt vegan, mache irgendwie Videos, aber im Hintergrund mache ich halt irgendwelche anderen Sachen dafür, dass ich die Aufwertung bekomme. Ich kann moralisch dann sagen, ich lebe ja übrigens vegan, warum du eigentlich nicht? Und dann kriegt es auf einmal so ein, jetzt wird es nämlich richtig schwierig. Ne? Ist das Aktivismus, der provokant ist? Oder macht die Person das einfach nur, weil sie das für sich selber tut und die Tiere sind egal oder so? Und dann haben wir da so einen Brei von, ja, was geht in den Leuten vor? Ich kann halt nur vor den Kopf gucken, nicht in den Kopf. Und dann stehen wir am Ende da mit den Sachen.
Ja. Also prinzipiell möchte ich da jetzt ganz plakativ mal meine Meinung sagen. Im Veganismus hat dein Ego nicht verloren. So. Das darf nicht an erster Stelle stehen. Das darf auch nicht an zweiter Stelle stehen. Und das darf auch nicht an dritter Stelle stehen. Weil an erster Stelle stehen die Tiere, an zweiter Stelle stehen die Tiere, an dritter Stelle stehen die Tiere. Und dann irgendwann kommt man selber, finde ich.
Ja, ich sehe es ja auch so. Also das ist auch eine Sache, die man so ein bisschen rausarbeitet, wenn man mit den Leuten redet. Ja, ich lebe vegan wegen Gesundheit oder Klima und so. Ja, alles gut. Aber wie du schon sagst, ne, wie kriegt man das hin, diesen Shift zu machen, kollektiv zu denken und nicht mehr egoistisch zu denken? Im Kapitalismus?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Und ich würde lügen, würde ich sagen, ja, also das mit dem Klima und der Gesundheit geht mir komplett am Hintern vorbei. Ne? Natürlich, mir geht es, seit ich pflanzenbasiert esse, ne? Also nicht seit ich vegan lebe, sondern seit ich pflanzenbasiert esse, extra explizit, gesundheitlich deutlich besser. So, das ist ein richtig geiler Nebeneffekt, darüber freue ich mich. Ich freue mich, dass ich CO2 und Wasser einspare. Wir beuten unseren Planeten ja genauso aus wie nichtmenschliche Tiere. Ne? Und ich freue mich, dass das auch ein bisschen weniger ist. Aber das ist nie meine Intention gewesen für Veganismus und es wird auch nie meine Intention werden für Veganismus. Und deswegen spreche ich in meinem Aktivismus auch äußerst ungern darüber, weil ja, es ist ja ein schöner Nebeneffekt, aber das sollte nicht deine Motivation dazu sein, vegan zu leben.
Genau, aber es ist ein richtig, richtig großes Spannungsfeld, was meistens in den Lives wir kaum Zeit haben, auch zu reflektieren als, ich sag mal, aktivistische Menschen im Internet. Obwohl das Thema, das spreche ich auch ab und zu mal an, ist ja auch, ja, wir geben uns aber trotzdem nicht selber auf. Das Thema Selbstaufgabe, wenn es darum geht, das Thema Medikamente an Tieren getestet, da ist dann Gelatine oder Laktose oder was auch immer drin, ist ja dann oft der Vorwurf, naja, aber warum nehmt ihr das dann? Das ist ja Doppelmoral oder ihr seid ja nicht 100% irgendwas.
Es ist keine Doppelmoral. Also Doppelmoral ist schwer zu sagen, okay, alles klar. Ich möchte vegan leben und mich für die Tiere einsetzen, gebe mich aber gleichzeitig so weit auf, dass ich mich nicht mehr für die Tiere einsetzen kann. Hä, make it make sense.
Also das Thema Ego ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und zwar, wir als Mensch möchten uns selber erhalten.
Ja.
Das ist Teil unserer Bedürfnisse. Da hat sich der Kreis wieder ein bisschen geschlossen. Also Selbsterhalt ist ja auch ein Bedürfnis. Wir wollen leben und so weiter. Und natürlich daraus heraus ziehen wir auch die Energie, dass wir Gerechtigkeit fordern. Ne, dieses, wir wollen auch nicht, dass uns sowas passiert. Und dadurch versuchen wir, den Aktivismus zu machen. Und zumindest ist es bei mir so. Und ist Gerechtigkeit mir wichtig? Ich möchte, dass allen gut geht und nicht nur mir und solche Sachen. Und deswegen ist da ein wichtiger Punkt auch das Ego, weil da drin ja auch die Motivation drin stecken kann. Und ja klar, nehmen wir dann Medikamente, die nicht frei von Ausbeutung sind, sonst können wir keinen Aktivismus machen. Und wir wollen ja auch leben. Und das ist kein moralisches Gotcha-Moment, den ihr damit habt, sondern einfach, das ist die Grundlage von uns Lebewesen. Das Bedürfnis nach Unversehrtheit, nach Leben, nach was auch immer, was wir den Tieren mit zustehen und deswegen da Kompromisse machen müssen. Kommen wir zu Kompromissen. Ne? Wir müssen gerade Kompromisse machen, was absolut nicht in unserem Sinn ist, weil das System es nicht anders zulässt.
Ja, nee, ich habe dazu jetzt ein paar Dinge zu sagen, aber die sind nicht podcast-tauglich. Das lassen wir mal wieder. Liebe Grüße an Pharmakonzerne.
Ja, da haben wir, glaube ich, einen Bogen gespannt.
Eigentlich ist es mehr oder weniger das gleiche Thema. Ne? Nur hat sich das eine halt so krass auf den humanen Kontext beschränkt, dass es nicht sichtbar ist, dass es eigentlich das gleiche Thema ist.
Ich bin der gleichen Meinung. Genau, also es ist entstanden aus der Ungerechtigkeitsbewegung in den USA, Black Communities, Frauenrechte und so weiter. Also das Ganze aus dem Thema heraus sehr stark noch im Thema Mediation. Aber jetzt ist eine Riesenlücke, also so an den Rändern spielt sich das ab. Eher da, wo man viel, viel Gewalt erwartet, Kriegsgebieten oder sowas, wo es dann um solche Sachen geht, wie ich schon gesagt, Mediation. Aber es ist so nah an unser tägliches Leben dran. Und das aber wird nicht gesehen. Das war mir wichtig, mal die Verbindung zu schaffen, weil ich glaube, die ist da und die wurde hoffentlich auch klar dadurch jetzt.
Ja, also mir auf jeden Fall.
Und als Abschlussthema, wo ich versuche, das der Richtung Versöhnung wieder zu gehen, wir sind jetzt einen kurzen Moment in diesem, okay, scheiße, was ist hier eigentlich los? Auch so ein versöhnliches Thema vielleicht nochmal zu nehmen in der GfK oder allgemein in der Arbeit, die man mit sich selber macht in der GfK, steckt viel Potenzial für uns aktivistische Menschen in Richtung, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wenn ich Aktivismus mache? Was passiert mit Menschen, auf die ich treffe, die ganz andere Bedürfnisse haben, die aber schlecht mitteilen, die dann sagen, schreib mir nichts vor, hier, da, tralala, du bist ja blöd, oder schlimmere Dinge sagen. Was passiert da mit uns? Was passiert mit unseren Bedürfnissen? Welche Strategien benutzen wir dafür, um uns selbst zu schützen, aber gleichzeitig Aktivismus zu machen und quasi das Thema Gerechtigkeit voranzubringen? Das sind auch wieder, ich habe ein Bedürfnis nach Schutz, aber ich habe auch ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Also mache ich Aktivismus. Ich gebe immer ein wenig Schutz auf, wenn ich Aktivismus mache. Ich balanciere meine Bedürfnisse in dem Moment, und das fühlt sich richtig scheiße an, besonders wenn irgendwie Angriff auf der Gegenseite kommt. Die Arbeit damit, in diesem Spannungsfeld zu arbeiten, ist super wichtig für Menschen, die Aktivismus machen. Und ich würde euch noch jede aktivistische Person einladen, da mal ein bisschen mehr reinzugucken, was die GfK für Möglichkeiten bietet. Da wird ja auch öfter mal gesagt, ey Marcel, wie kannst du so ruhig bleiben in den Lives? Ja, deswegen. Die Arbeit damit hat mir sehr geholfen, Aktivismus zu machen, ohne permanent 200er Puls zu haben und mich persönlich angegriffen zu fühlen. Manchmal reagiere ich auch gerne mal ein bisschen flapsig, weil es auch quasi eine Venting ist in Richtung, ja, man muss auch mal was raus, 2 Stunden lang, das zu ertragen ist schwerer. Meine Hoffnung ist aber auch, dass ich in 5 Jahren nochmal ganz anders darauf reagieren kann als heute, so als Ausblick für mich. Ja.
Ich finde es gerade total spannend tatsächlich, weil ich bin ja tatsächlich eine Person, ich krieg dann Puls. So, ich lasse es dann aber nicht in dem Rahmen raus, sondern ich nehme mich dann zurück, mute mich und habe halt für mich alleine mein Impuls. Es ist aber nie, weil ich mich persönlich angegriffen fühle tatsächlich, sondern es ist immer, weil in mir dann so ein Gefühl der Ohnmacht entsteht, dass ich halt einfach nicht tun kann. Wo wir auch wieder bei diesem Zwingen wären, ne, was ja so viele Leute ankreiden. Ihr wollt mich dazu zwingen. Also erstens, wenn wir das könnten, dann wäre die Welt schon längst vegan. Und zweitens ist, ich möchte niemanden zwingen. Ich möchte, dass die ganze Welt irgendwie oder zumindest im Rahmen des Möglichen logischerweise vegan wird. Also ich würde gerne in einer veganen Welt leben und eine vegane Welt vorantreiben, aber weil die Leute es checken. Ne? Nicht, weil ich dann sage, oh, du darfst jetzt nicht mehr nicht vegan leben, sondern weil die Leute es checken.
Das ist noch ein guter Punkt. Das Thema Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das sind genau diese Faktoren, glaube ich, die im Aktivismus oft zusammenkommen. Dieses, ich möchte Bedürfnisgerechtigkeit. Ich möchte gern irgendeine Strategie wählen in Form von Aktivismus, wie auch immer die aussieht. Und dann ist das Thema, wo bin ich wirksam? Also wo passiert denn wirklich was, damit mein Bedürfnis nach Gerechtigkeit erfüllt wird? Wo stoße ich auf Grenzen? Und dann weiter mit diesem Bedürfnis, dieses, ich möchte Bereicherung schaffen, ich möchte, dass das Leben leben darf, dann nicht in Wut zu verfallen, dass das Bedürfnis hier erfüllt ist und quasi auch wieder Gewalt hervorruft. Ne? Das heißt, aus uns selber kann ja auch Gewalt entstehen, wenn wir nicht gehört werden, wenn unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit nicht erfüllt wird oder wir beleidigt werden oder was auch immer. Da auch wieder zu gucken, ja, es würde aber auch heißen, dass wir das im Griff haben und nicht gewalttätig gegenüber anderen Lebewesen sind, die ja, unser Bedürfnis nicht erfüllen. Ne? Wir sind verantwortlich für unsere Bedürfnisse. Wir wollen auch alle im Blick haben. Ist echt schwierig im Aktivismus. Ich kenne es selber.
Ja, aber das meinte ich ja mit, okay, dann stelle ich mich auf stumm und lasse es nicht daraus. Ne? Auch wenn es sich bestimmt ganz gut anfühlen würde. Aber es wäre halt nicht zuträglich. Ne? Es wäre nicht förderlich.
Beim Thema Selbstregulation ist eine Sache, das ist auch schwer zu üben in Richtung, wie komme ich wieder an den Punkt, wo ich denke, ah, okay, die Person hat jetzt das gesagt. Ich kann es abstreifen, ich bin wieder gut dabei. Ich möchte Aktivismus machen, mir ist Gerechtigkeit wichtig. Ich gehe wieder in Interaktion mit der Person. Das ist vielleicht eine gute Strategie, die du wählst, um Aktivismus weiterzumachen.
Ja, hoffentlich. Ich wollte da jetzt dann auch gerade tatsächlich nochmal sagen, für mich ist halt ganz hilfreich zu sehen, weil ich, also mein Aktivismus findet ja überwiegend online statt tatsächlich. Ne? Also ich mache wenig Straßenaktivismus so. Das ist A, weil ich da wenig Zeit für habe, B, weil ich wenig Energie dafür habe. Und bei Online-Aktivismus kann ich mir halt immer noch sagen, okay, das ist irgendeine random Person im Internet. Selbst wenn die mich jetzt angreift, so, die kennt mich nicht, die weiß nicht, wer ich bin. Aber was ich wirklich allen aktivistischen Personen immer empfehle, ist, betreibt halt auch Psychohygiene. Und gerade für neue vegan lebende Menschen, sucht euch andere vegan lebende Menschen, mit denen ihr Kontakt habt. Also getreu dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid in dem Fall. Weil ich finde, diesen Weltschmerz oder generell diese Ohnmacht und dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist viel, viel einfacher auszuhalten, wenn man sich dann halt einfach mit Leuten kurz schließen und unterhalten kann, die das Gleiche aus dem gleichen Grund empfinden. Weil natürlich gibt es super viele Leute, die irgendwie in irgendeinem Bereich ein Gefühl der Hilflosigkeit empfinden. Aber wenn das halt nicht dieselbe Ursache hat, wird es dann schon wieder schwer, sich gegenseitig irgendwie A, mit Strategien zu helfen und B, wirkliches Verständnis dafür aufzubringen.
Das ist ein super Punkt, weil also der Kern von gewaltfreier Kommunikation oder Nonviolent Communication ist auch gesellschaftlicher Wandel. Also es war immer darauf ausgelegt, Wandel herbeizurufen. Die Trainings wurden kostenlos angeboten. Marshall Rosenberg ist selber in Communities gefahren, hat da gratis Trainings gemacht, im Schlafsack geschlafen, was auch immer, sparsam gelebt und so weiter, um diesen Aktivismus machen zu können. Haben Communities gebildet drumherum. Es gibt International Intensive Trainings, die immer noch angeboten werden weltweit, wo das Wissen weitergegeben wird. Auch so in Richtung unseren Aktivismus. Wir bieten das gratis an, wir investieren unsere Zeit, wir versuchen, das in die Welt zu bringen, ohne dass wir Geld dafür bekommen. Das ist auch wieder eine Ähnlichkeit dazu. Communities zu gründen findet auch immer mehr statt. Genau, lasst uns das auch irgendwie nutzen, um uns da so ein Sicherheitsnetz zu schaffen in Richtung gemeinsame Unterstützung, auch als aktivistische Personen im veganen Aktivismus, da mehr zu vernetzen und solche Dinge zu nutzen. Das ist dann auch meine Bitte in der GfK. Wir sind jetzt die Schritte einmal durchgegangen irgendwie, glaube ich. Es wäre echt super cool, wenn wir das hinbekommen würden als Community.
Ja, und es ist nicht nur cool, sondern halt auch einfach wichtig, in meinen Augen.
Und damit sind wir auch am Ende von dem, was ich auf jeden Fall erzählen wollte oder teilen wollte. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was gesagt werden, was gefragt werden möchte?
Boah, jetzt so akut gerade tatsächlich nicht. Aber du hast mir auf jeden Fall sehr viel Input zum auch jetzt noch selber drüber nachdenken gegeben. Und ich denke, da wird sich im Laufe der Zeit jetzt sicher nochmal die ein oder andere Frage auftun, die ich dann bei Zeiten auch fragen werde, entweder bei uns auf dem Discord, kleine Werbung, oder halt auch einfach mal so.
Super, dann glaube ich, haben wir die dritte Folge, also zumindest aus meiner Sicht, gut abgeschlossen. Ich habe die Dinge abgehakt, die ich sagen wollte. Ich bin super dankbar für den Deep Dive mit dir zusammen, weil ich schätze das wirklich sehr, dass wir da die Sachen auseinanderdröseln können. Und ich musste nicht mal ein Skript machen. Das finde ich immer so großartig, wenn wir die Aufnahmen machen. Ich brauche kein Skript. Ich weiß ganz genau, das läuft irgendwie gut ab. Und ich glaube, am Ende müssen wir auch gar nicht mehr viel schneiden. Das ist wieder großartig.
Ist es dann schon Zeit für meine peinliche Verabschiedung der Folge? Oder?
Mir fällt nichts ein. Ich glaube, dann...
Ich habe ja in der ersten Folge ganz spontan beschlossen, dass ich jetzt immer halt irgendeine peinliche Verabschiedung nehmen möchte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es letztes Mal war. Das erste Mal war Düsseldorf und dieses Mal wird es Paris, Athen. Auf Wiedersehen.